Lilo Wanders hat vor Jahrzehnten schon das Rezept dazu beigesteuert für die Rinderroulade. Das war der Ultra-Burner. Und Olivia wollte immer die Ente sein. Naja, Olivia ist halt ein bisschen flatterhaft.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr im Freudenhaus an der Hein-Heuer-Straße bei Chef Matthias Storm. Moin Matthias.
Hallo Wiebke.
Zum Wohl.
Ja, Stößchen.
Stößchen. Wir trinken Freudenschlüpfer. Was ist das?
Freudenschlüpfer, das ist der Weißwein, der explizit von der St. Paulianer Polizeipräsidentin gekeltert wurde.
Du hast einen direkten Draht zu der.
Absolut. Also. Hier geht nichts schief.
Ja, die kenne ich noch gar nicht. Muss mir mal vorstellen.
Das machen wir. Das machen wir hinterher.
Die ist auch auf dem Etikett drauf, ne? In Höschen.
Ganz, ganz genau. Das ist die Uniform. So nennt man das.
Ah, die rennt immer so rum.
Ja.
Ich bin sehr gespannt auf die Polizeipräsidentin.
Sei gespannt. Ja,
absolut. Ja, Freudenhaus, damit, also mit dem Namen verbindet man ja eigentlich was anderes, als es tatsächlich ist.
Ja.
Warum der Name?
Was verbindet man denn sonst damit?
Mit einem Freudenhaus? Ich weiß nicht.
Ein Haus der Freude. Gaumenfreude. Was? Zum Beispiel.
Ja, Gaumenfreude, aber also wenn das außerhalb Hamburgs, würde man mit einem Freudenhaus wahrscheinlich was anderes verbinden, sage ich mal. Auf dem Kiez. Mitten auf dem Kiez ein Freudenhaus.
Das ist immer Ansichtssache.
Aber der Name, hast du den dir ausgedacht?
Nee, den habe ich mir nicht ausgedacht. Wir waren früher, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, das ist, wie gesagt, fast schon Archäologie. Wir waren früher drei Kompagnons und ich bin übrig geblieben.
Haben die dich verlassen?
Nicht verlassen, das ist, der eine hatte was anderes vor und die andere hatte was anderes vor. Mario zum Beispiel, der eine, der ist mit Olivia Jones noch zusammen, das sind Kompagnons jetzt dort, die machen wieder was anderes, hat mit Restaurant nichts zu tun. Und die andere hieß Marianne, ist auch schon lange weg, weiß gar nicht mehr, wie lange die weg ist. Und sie hatte was anderes zu tun, sie hatte andere Pläne.
Ja, und du bist übrig geblieben. Von der Anmutung her spricht ja aber hier einiges für ein Freudenhaus, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Also es ist ziemlich rot, ziemlich plüschig, barbusige Damen zieren die Wände. Hast du die Gestaltung hier so übernommen oder hast du das damals so eingerichtet?
Das ist alles im Laufe der Zeit. Das hat sich fast jedes Jahr geändert. Wir hatten auch früher Künstlern eine Bühne geboten, sich auszustellen. Und das war aber irgendwann, nennen wir es mal problematisch, dass wenn jemand ein Bild haben wollte und das war kurz vorm Wochenende, dann war das Bild auf einmal weg. Und ich saß da wie Max in der Erdbeeren und konnte das eben nicht gleich wieder ausfüllen. Deswegen sind das jetzt alles meine Sachen, die seit geraumer Zeit. Die hängen auch verschiedene Künstler, wirklich. Also das ist alle aus St. Pauli, muss ich dazu sagen. Und alle treiben sich auch immer hier rum und sind auch ständig hier zu Gast.
Also ist das so entstanden, erst kamen sie als Gäste und dann wurden sie deine Künstler?
Eigentlich auch nicht. Das kann man so auch nicht sagen. Das ist keine Holter-die-Polter-Show. Das hat sich alles ergeben. Viel hatte mit Alkohol zu tun.
berichte mal so einen Fall.
Das kann man nicht sagen. Wenn man sternhagelvoll über St. Pauli geht, dann lernt man Leute kennen. Das war schon immer so, dafür ist St. Pauli berühmt. Bis vor 2 Jahren. Und dann lernt man auch den einen oder anderen Künstler kennen. Und jeder hat natürlich das beste Bild der Welt.
Und einige der besten Bilder der Welt hängen dann hier. Und schwupps, abends warst du noch sternhagelvoll und morgens hattest du gleich hier so eine barbusige.
Die besten Bilder der Welt.
Ja, das ist doch irre und so viele davon. Ja,
und das ging ständig so. Und einige musste ich auch schon aussortieren. Hier vorne, das ist Rebelzer, das ist genau der Fritze, der das St. Pauli-Stadion beschmiert hat, mit seiner Figur, die heißt Rebelzer. Mhm. Das sind auch alles zugezogen, also kein Original St. Paulianer, aber wohnen alle schon seit 30, 40 Jahren auf St. Pauli, arbeiten hier und werden eben auch gebucht. Also er zum Beispiel für viele auswärtige Sachen auf der ganzen Welt übrigens. Also der Junge ist schon in Ordnung und alle anderen eben auch. Also das, und das macht Spaß. Und auf die Art und Weise kommen eben auch Gäste her, die das eben sehen wollen.
Ist das Zufall gewesen dann, dass das alles St. Paulianer sind? Oder ist dir das wichtig, irgendwie auch den Kiez zu fördern auf diese Art und Weise?
Am Anfang war mir das ehrlich gesagt scheißegal. Das ist der Zufall. Es hat sich eben alles ergeben. Es war ein schöner Zufall.
Was war hier früher drin, bevor du den Laden übernommen hast?
Das waren Chinese. Wir mussten hier viel umbauen, weil das war, die Chinesen von früher sind nicht die Chinesen, die heute hier auf St. Pauli rumrennen. Die haben eben alles klein gemacht, also Decken abgehängt, Paravents gestellt. Also man musste wirklich viel arbeiten, um den Laden halbwegs wieder normal hinzukriegen. So für wie für Mitteleuropäer, wir müssen jetzt auch wieder Abstand halten. Das wussten wir aber damals noch nicht. Sondern dass man ein bisschen großzügiger gestalten konnte.
Ja, die Decken sind ja jetzt ordentlich hoch. Aber vielleicht, die wollten es einfach gemütlich.
Das ist Standardmaß. Wir hatten jetzt das Denkmalschutzamt sehr oft zu Gast, weil wir eine große Baustelle hatten und das Haus eben auch neu gemacht wurde von außen. Auch die Fassade wird wieder in den Originalzustand versetzt von 1870. Und das freut mich. Das ist toll. Und wenn wir das noch weiterführen können, dass wir die Außenplätze mit unserem neuen Minister, unserem grünen Minister, noch weiter in unsere Richtung ausbreiten können. Das wäre sensationell. Das hat er schon gemacht da drüben mit, es gibt ja mittlerweile mehr Fahrradparkplätze als Autoparkplätze hier. Und das ist schon in Ordnung.
Seit wann hast du das Restaurant genau? Also ich weiß mehr als
25 Jahre.
25, okay, weil ich dachte mehr als 22, ne, 25. Wie bist du hier überhaupt gelandet?
Ja, über viele, viele Freunde. Ich war damals Republiksflüchtling und bin in der Pfalz gelandet. Und übrigens viele Weine sind dann eben auch aus der Pfalz, was sind Leute, die ich damals kennengelernt habe und ich im Laufe der Zeit kennengelernt habe. So ist man dann eben nach St. Pauli gelandet. Also wenn man das will, dann kriegt man das meistens auch immer schon hin.
Wolltest du hierher?
Ich wollte hierher, unbedingt.
Ja?
Ja.
Warum?
Ich bin ein Großstadtkind, ich komme aus Leipzig. Und definitiv ist Dorf nicht mein Ding. Entschuldigung, liebe Dörfler.
Warum ist Dorf nicht dein Ding?
Sag. Es ist mir zu trostlos. Leider Gott, es ist im Sommer sensationell. Und da, wo wir auch immer hinfahren, es ist ganz toll. Ich habe zwei Kinder, die mögen die Natur. Ich finde die Natur auch total toll. Aber so eine richtig schöne, dunkle Kneipe, liebe Leute, ist was anderes. Macht mehr Spaß. Vielleicht
ja,
noch ein paar Mädchen dazu.
Ja, und wo fährst du dann immer hin, wenn du mal in die Natur fährst?
Meistens nach Mecklenburg, Rheinland-Pfalz, Bodensee. Das aber leider die letzten Jahre war das sehr verhalten. Das konnte ich, also meine Reisen konnte die Katze auf den Schwanz wegtragen. Das war nicht so viel.
Nee, bei allen wahrscheinlich nicht so viel.
Nee, bei den meisten nicht. Nee. Aber ich höre, es gab Leute, die sind geflogen.
Das ist ja erstaunlich. Was kennst du für Leute?
Ich hörte davon.
Also bitte. Das ist ja wohl, gibt's ja gar nicht. Gerade eben hast du schon gesagt, du bist aus der DDR geflüchtet. Beschreib mal dein Leben in der DDR vor der Flucht. Wie bist du da groß geworden? Also Leipzig?
Ja, ich komme, ja, da bin ich groß geworden und meine Eltern hatten auch schon immer eine Kneipe. Und ich bin eigentlich auch hinterm Tresen groß geworden. Das war nicht immer unangenehm.
Ja, scheint so, ne? Sonst hättest du den Weg ja eventuell dann doch nicht gewählt.
Genau.
Also mit der Muttermilch, Gastronomie mit der Muttermilch aufgesogen.
Quasi.
Ja. Erinnerst du dich,
wann du das... Die Ossis.
Hä?
So sagen die Ossis. Das sagt kein anderer.
Erinnerst du dich denn dran irgendwie an hast du so eine erste Erinnerung an die Gaststätte oder Kneipe deiner Eltern?
Ja, die habe ich tatsächlich, weil meine Eltern beide im Leipziger Zoo gearbeitet haben und ich war so als Kind mehr oder weniger im Weg und die Pfleger des Zoos wurden dann eben immer bestochen mit Bier zum Beispiel, um mich mitzunehmen. Und ich hatte früher allen Ernstes ein Lieblingsnashorn. Und durch die Wendezeit, also ist leider vorher gestorben, durch die Wendezeit ist auch das Horn, was die Pfleger abgeschnitten haben und ein Loch durchgebohrt haben und mir im Hals gehängt haben, leider eben auch verloren gegangen. Das war aber alles, das ist alles schon ewig her.
Du hattest ein Lieblingsnashorn.
Ja, das war ein ganz altes Nashorn. Das beugte immer den Kopf. Und ich als Kind konnte eben immer auf seinen Kopf und hoch und runter, also den Kopf hoch und runter bewegt. Das war immer sehr rührend. Ich selber fand das gar nicht so, aber aus heutiger Sicht ist das natürlich was ganz anderes. Hätte ich meinen Kindern zum Beispiel auch gerne gegönnt, ist aber leider nicht mehr so. Damals waren Zoos eben. Das ist wie hier in Hagenbeck, das ist das, man ist mit den Tieren anders umgegangen. Und die Tiere hatten da auch Freiräume, also nicht so eingebuchtet. Es war schon lustig. Also wenn man sowas hatte, hat man ein anderes Verhältnis zu Tieren. Ich liebe Hunde, ich hätte liebend gerne einen Hund. Nur leider in so einer Stadt wie Hamburg möchte ich das dem Tier nicht antun.
Musst du doch aufs Dorf.
Ja, vielleicht kriege ich das hin. Vielleicht finde ich aber auch einen anderen Hund, der die Stadt mag.
Also es gibt genug Hunde in Hamburg und ich glaube, es geht nicht allen total schlecht. Ich weiß es nicht.
Es würde eben auch bei uns gut gehen.
Ja, aber nochmal zum Nashorn. Also deine Eltern hatten eine Gaststätte im Zoo. Im Leipziger Zoo und du warst mit den Pflegern unterwegs und auf dem Nashorn. Hatte das Nashorn einen Namen?
Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nasi wahrscheinlich.
Klar, liegt ja irgendwie auch nahe, oder? Aber dann haben sie Bier gekriegt und haben dich mitgenommen. Das ist doch herrlich. Genau. Wie alt warst du da?
7, 8.
Hört sich irgendwie wildromantisch an, so als Kind.
Das war es nicht. Also das, wie gesagt, das Tier ist noch zu DDR-Zeiten gestorben. Und auch wenn ich da heute hinfahre und meine Kinder sehen das, dann das ist was ganz anderes. Und ich kenne dort auch niemanden mehr. Das ist die Zeiten haben sich dahingehend wirklich geändert. Das, was ich gut finde, zum Beispiel die Sache mit den Eisbären, dass es keine Eisbären mehr gibt, ist es die Eisbär. Fläche im Leipziger Zoo ist ein gigantischer Kinderspielplatz. Sensationell. Da kannst du, davor gibt es ein paar Kneipen und Imbisse, du kannst dein Kind 2 Stunden wegschicken und es geht nicht kaputt.
Ich war da schon mal.
Ja. Super. Ach so,
ja. Ja, natürlich, ich war schon im Leipziger Zoo. Ist total.
Es gibt ja einige Zoos, also das ist ja.
Aber der ist schon besonders schön, das ist so. Und wie alt warst du, als du dann geflohen bist?
22.
So wie man sich das jetzt vorstellen würde, alleine und niemand weiß was? Oder wie lief das ab?
So ungefähr. Meine damalige Freundin, die wusste das noch. Ansonsten wusste niemand was.
Auch deine Eltern nicht?
Auch meine Eltern nicht.
Das ist aber schon sehr hart, ne?
Ja, das würde ich nicht so sehen. Das ist, wie du schon sagst, wildromantisch ist eben wieder was anderes. Das ist gibt eben so zu Zeiten, so bei so eine Drangphase, die ist genau da. Und ich musste zum Beispiel nicht bei der ich hatte den Einberufungsbefehl der NVA noch in der Tasche. Und Gott sei Dank gab es damals keine Computer. Und ansonsten wäre ich niemals in das Flugzeug gekommen am Leipziger Hauptbahnhof. Hauptbahnhof, sag schon, Flughafen.
Also du bist mit dem Flugzeug?
Ja.
Geflogen. Wohin?
Budapest.
Nach Budapest. Von da aus?
Mit einem Taxi. Das darf man gar nicht sagen. Aber mit
doch, darfst du, es lang her.
Mit dem Geld, was man tauschen musste, das hat der Der Restaurantleiter war dabei, seine Freundin und mein Küchenfleischer. Wir waren zu viert und sind mit dem Geld, was wir getauscht haben, was wir tauschen mussten, diesen Forint, so heißt die Währung dort, sind wir bis zur Grenze gefahren, mit einem Taxi. Und das war recht unspektakulär. Es hat sogar noch für Bier gereicht zwischendurch. Das war großartig.
Also war das kein traumatisches Erlebnis für dich, also, diese Flucht?
In keinster Weise. Und sehr, sehr schön war, dass wir kurz vor der Grenze, weil damals wurde ja, man durfte zwar rüber, aber eben nur eben mit ein paar Papieren und sowas, und man durfte aber nicht drüber rennen. Und es wurde doch geschossen. Und da war ein Reisebus mit österreichischen Jugendlichen oder deutschen Jugendlichen, ich weiß es nicht mehr, da durften wir uns im Gepäckraum verstecken. Und so sind wir nach Österreich gekommen.
Habt ihr die gefragt? Habt ihr die angesprochen und gesagt, wir wollen
rüber? Ja, oder die, ich weiß nicht, aber die waren auf jeden Fall nicht abgedankt. Also deswegen kann ich auch davon ausgehen, dass die uns das angeboten haben.
Der Kontakt zu deinen Eltern, wann hast du den aufgenommen wieder?
Ach, das war ein paar Tage später. Gott sei Dank hatten die Telefon.
Weil
die eben auch eine Kneipe hatten, hatten sie eben Telefon. Das war zwar nicht zwangsläufig, aber sie hatten Telefon.
Wie haben die reagiert?
Oh Gott, Junge, das, schön, dass du es geschafft hast.
Okay, also keine Vorwürfe oder irgendwas?
Nein. Warum Vorwürfe? Wie viele Leute sind geflohen? Wie viele Leute sind umgekommen? Wie viele Leute mussten in der Prager Botschaft sitzen, um auszureisen? Ich hatte immer saubere Sachen an und musste nicht irgendwas, auf dem Bahnsteig auf einmal habe ich Rita Süssmuth kennengelernt. Ich hoffe, dass irgendwann, wenn ihr das hört, dass hier noch irgendjemand das weiß, wer Rita Süssmuth war. Ich habe für Helmut Kohl gekocht, kurz danach. Ich habe seine Frau Hannelore Kohl, die war auch sogar noch mal hier, dass sie die Bilder, ich hab noch Bilder, die hängen hier. Und alles solche Sachen sind mir kurz danach passiert. Also es war sensationell.
Wie
auch
ist dir
dank da der Flüchtlingshilfe, wie hieß das nicht? Nicht Flüchtlingshilfe, wie hießen denn die 100 Mark, die man gekriegt hat?
Willkommensgeld!
Willkommensgeld! Ja. Willkommensgeld! Ich habe es nicht zweimal abgeholt. Das Willkommensgeld.
Das musst
war
du jetzt nochmal klarstellen.
Sensationell. Naja, viele sagen, ach, der hat das doch bestimmt auch zweimal abgeholt, wie alle anderen. Nee, ich habe es nur einmal gekriegt in Wien.
Ja.
Das war sensationell, ja.
Und wie bist du dann dazu gekommen? Also, du hast schon gesagt, du hast gerade von Kochen gesprochen. Hast du dann eine Ausbildung zum Koch gemacht, oder?
Nee, das hatte ich in der DDR schon. Ich hatte auch eine handwerkliche Ausbildung, aber das war nichts für mich. Und wie gesagt, meine Eltern hatten eine Kneipe. Ich war auch Küchenchef im Paulaner, der vorletzte. Aber wie gesagt, man wusste ja immer, wenn man zum Dienst erschien, nicht, ob kommt überhaupt noch irgendjemand heute zum Arbeiten oder sind alle im Zug oder im Flugzeug nach Budapest. Und irgendwann war ich eben auch im Flugzeug nach Budapest.
Und dann, wo, in welchen Ort nach der Flucht als erstes und wo dann gearbeitet?
Es gab so ein Aufnahmelager. Das war irgendwo bei Neumünster. Und bei Münster, nicht bei Münster. Keine Ahnung, ich habe ganz vergessen, wie das hieß. Und von dort aus bin ich in die Pfalz. Der Ort hieß allen Ernstes Weisenheim am Berg. Und das war immer sehr, die sprechen das dort allerdings anders aus. Deswegen war es immer ein bisschen schwierig, den Ort zu finden, wenn man, die haben auch andere Namen, zum Beispiel für Kartoffeln. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig, als Sachse sich in der Pfalz zurechtzufinden.
Wieso Kartoffel? Was sagen
die? Ja, die eine Kartoffel heißt dort, das ist Quetschrums, irgendwie Quetschappel oder irgendwas. Es war echt übel. Man brauchte seine Zeit, um sich da reinzufinden.
Und wie bist du dann dazu gekommen, dass du für die Kohls gekocht hast?
Das war auch so ein Moment, wo Kaiserslautern allen Ernstes deutscher Meister geworden ist. Und da waren alle, waren auf einmal in dieser Kneipe, in der ich gearbeitet habe. Das war in Weißenheim am Berg. Und Helmut Kohl, der war sowieso immer da, weil das war in Deidesheim, haben sich eben die großen vier, so hieß das, die 2+4 Gespräche, also zwei waren die zwei Ossis, die zwei Deutschen, und die anderen, das waren eben die Russen, Engländer, Franzosen und Amerikaner, und die trafen sich im Deidesheimer Hof. So hieß das bei Herrn Schwarz, so hieß der Chefkoch. Brillanter Mann. Und aber der Saumagen wurde von dem Metzger geholt, bei dem ich gearbeitet habe. Und dann standen die Leute vor der Tür, die Leibwächter von Kohl. Das waren übrigens die Kolibris. Ist das nicht sensationell? Und so ergab sich irgendwie eins nach dem anderen. Und
also direkt als Koch eingestiegen.
Ja.
Und dann über Bekannte nach Hamburg gekommen.
Genau.
Also weg da aus dem Dorf.
Ja, es ist
sozusagen. Das war ja schon fast
Dorf. Es ging leider, ne? Es war grau, grauenhaft Dorf. Es war so wunderschön, wie das im Sommer war. Im Winter, wenn dieses Kaff eingeschneit war, kamst du nicht mehr raus. Wir hatten zwar genug zu saufen, Alkohol meine ich, aber es war, und zu essen hatten wir auch genug. Aber das machte keinen Spaß.
So viel kannst du gar nicht
trinken. Nee, doch, das geht schon. Nur dann kriegst du nichts anderes mehr hin.
Schwierig.
Ich musste keinen Schnee schaufeln.
Das ist doch schon mal schön. Und dann, wann und wie nach Hamburg gekommen?
Ich hab mich ins Auto gesetzt und habe einen Freund angerufen. Ich komme jetzt nach Hamburg, und dann war ich 7 Stunden später in Hamburg.
Einfach so?
Ja.
Hast da dann hingeschmissen?
Nein, ich hatte natürlich schon lange vorher gekündigt. Das ist immer auf diesen Dörfern, die kriegen natürlich auch kein Personal. Genau wie wir jetzt in Hamburg, ist Personal eben immer das größte Problem. Und ich hätte es nicht mehr ausgehalten.
Du musstest raus.
Ja.
Und das war wann genau?
Das war 90, 91. Also 91 eigentlich, ja. Anfang 91.
Und dann hast du irgendwann mit zwei Kompagnons das Freudenhaus eröffnet. Du bietest hier gehobene Küche. Wie sah die Gastroszene damals auf dem Kiez aus, als du gestartet bist? Oder als ihr damals noch gestartet seid? Gab es das hier
schlimm.
Schon?
Schlimm. Es war, also die Hamburger Gastroszene war wirklich schlimm. Man kann das gar nicht beschreiben. Also wenn es Grünkohl gab, brauchte man immer mindestens eine Tüte Zucker dazu, was mir nicht schwerfällt, eine Tüte Zucker in den Grünkohl zu kippen, wenn das jemand haben will. Also das Beste war damals, glaube ich, Mövenpick. Und da gab es Wildlachs auf Wildreis mit Safransoße, an der sowieso niemals Safran dran war. Und das war ungefähr so mit das Höchste, was es gab. Für Normalos. Es gab natürlich schon immer grünen Aal, geräucherten Aal, also Fischereihafen, das gab es alles schon. Sensationelle Leute immer noch bewundernswert. Da kam ich natürlich noch nicht ran, aber ich fürchte, ich habe das ganz gut hingekriegt bis jetzt.
Scheint so, ne?
Ja.
Irgendwie schon. Aber die Gastroszene hier direkt auf dem Kiez, gab es da überhaupt was anderes? Was Vergleichbares?
Das Angebot ging in den meisten Fällen über Currywurst nicht hinaus. Also Currywurst, Frikadelle, Pommes zweimal frittiert heißt, das waren die immer übrig geblieben sind.
Kann man noch mal warm machen.
Pappige Mayo, Ketchup, der einfach nur, das war eine rote Biomasse. Das war, früher gab es das Holsten Quick, da ist jetzt diese Hühnerbude drin, es hat sich nichts gebessert. Und hier vorne, kennst du das noch? Das Holstenquick, alter Schwede. Ecke Hamburger Berg, Reeperbahn, Ecke Hamburger Berg. Und das war so mit die Krönung der Kochkunst auf St. Pauli. Fischbrötchen, die gab es immer in relativ guter Qualität. Ansonsten müsste ich jetzt mir wirklich irgendwas aus den Fingern saugen. Also ansonsten, Mist war es eigentlich immer.
Aber konntest du dich da gleich hier durchsetzen, weil du bietest ja deutsche Küche, gehobene Küche, setzt auf Regionalität. Regionalität ist ein großes Thema heute, damals ja gar nicht.
Natürlich nicht. Ich habe das damals schon gemacht. Bei mir gab es von Anfang an deutsche Weine. Nix aus Frankreich oder Italien, nix aus Übersee. Das bedeutete damals Regionalität. Wir reden von vor bummelig 24, 25 Jahren. Niemand hat Regionalität interessiert. Das ist ein ganz toller Franzose. Oh ja, den musst du trinken. Was kostet die Pulle? Scheißegal. Ich nehme zwei. Und wenn du dich abgegrenzt hast, warst du eigentlich schon ein Aussätziger. Es gab keine deutsche Küche. Wenn du Erfolg haben wolltest, musstest du auf Italienisch machen. Haben sie auch alle gemacht. Also so ziemlich alle. Und die gibt es aber eben alle nicht mehr. Also die keine originalen Italiener waren.
Also hast du dich schon länger auch über Wasser halten müssen?
Es war echt eine absolut beschissene Zeit. Die ersten 10 Jahre waren echt beschissen. Also das, aber es gab kein Zurück.
Nee, warum nicht? Hättest du auch hinschmeißen können?
Stimmt, das hätten vielleicht andere gemacht, aber ich hing in ziemlich dicken Krediten drin und es wäre so oder so keine Option gewesen, aufzugeben. Das wird jeder, der das hört, wird sagen, natürlich Kredite, wie jeder andere auch. Weil wer hat denn schon das Geld, eine eigene Kneipe aufzumachen mit 30 Jahren? Keine Sau.
Aber bist auch nicht der Typ für, oder?
Wofür?
Hinschmeißen?
Ja, das ist eine Frage der Ansicht. Also, wenn es keine Alternativen gibt, also dann, außerdem hat es ja Spaß gemacht. Wir waren jung, 30 Jahre, da ist man aus heutiger Sicht, finde ich, noch ziemlich jung.
Ja, finde ich auch. Oh Gott, dass ich das jemals sagen würde. Schmerzt schon ein bisschen, oder? Also ich finde das schon ein bisschen schmerzhaft, aber naja.
Ah, das, was weiß ich, Schmerzpillen helfen auch.
Ja? Ja. Viel Alkohol.
Und Alkohol. Alkohol
viel natürlich. Deinem Polizeipräsidenten.
Genau. Die junge Polizeipräsidentin, die wird dir immer dazu raten,
ja?
Trink was.
Ja, das hilft, ich merke schon, es hilft. Oh Gott, jetzt die Kurve kriegen, wie mache ich das denn? Von Schlüpfer zu Gastroszene zurück. Wie empfindest du das heute hier, die Gastroszene? Es hat sich ja schon einiges getan.
Was denn? Was hat sich denn getan? Was ist dir denn aufgefallen?
Na, wir hatten zum Beispiel.
Entschuldigung,
Fabio Hebel hier im Podcast, der ja nun auch hier gute gehobene Küche bietet. Unerfolgreich.
Das ist ja auch alles ganz großartig. Das freut mich auch. Es gibt nichts Schlimmeres als Alleinkämpfer der Rufer in der Wüste. Das ist ganz grauenhaft. Das immer her mit immer mehr Leuten. Nur aufgrund der aktuellen Situation. Welcher Vermieter vermietet denn noch Gastronomen Flächen? Der Fabian Hebel, stimmt. Super. Großartig. Hin und weg und lass den Mann machen. Hauptsache, dass er hat seine Mietverträge gesichert bis ins St. Nimmerleinsland. Das ist immer das Problem. Alle, die ein bisschen was anderes machen, werden es einfach nicht schaffen. Was bedeutet das jetzt? Deutschland ist Wurstland. Das heißt, Lucullus, Wurst läuft immer. Läuft von Anfang an. Und alle anderen Buden, die eben sowas machen, auch eine Dönerbude hat auch ihre Berechtigung. Sensationell, gehe ich auch gerne hin. Es hat sich ja gebessert und es kommen auch andere Leute, die jetzt hier wohnen, die sich das mittlerweile leisten können. So, das war ja früher so eine beschissene Ecke, dreckig hier. Und mittlerweile ist es so wie Schanze, so dass jeder hier wohnen will und eben, dass es eben auch Eigentumswohnungen gibt, dass eben auch gebaut wird. Natürlich möchte ich nicht in den Neubauten an der großen Freiheit wohnen. Das ist wiederum auch Geschmackssache. Aber das ist, wie gesagt, jeder, der was Neues machen will, eine neue Idee, kommt alle her, findet was, überzeugt Vermieter, dass sie euch, dass nur ihr die Richtigen seid. Das musste ich damals nicht, weil hier wollte sowieso keiner her. War alles unbeliebt hier, die ganze Ecke war dreckig, stinkend, unbeliebt. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank geändert.
Würde dein Freundenhaus auch woanders funktionieren?
Glaube ich nicht.
Nee?
Glaube ich nicht. Also das ist, dann würde ich vielleicht was anderes machen. Aber das ist, ich kann meine Speisekarte ja auch gar nicht mehr ändern. Wir vielleicht habt ihr schon mal drauf geguckt, Koba Fabian, der Zarte, der wollte unbedingt sein Lapskaus-Rezept beisteuern.
Lilo, das ist übrigens auch mein Lieblingsgericht. Also ich würde gerne, ich würde gerne auch so ein Wiebke-Lapskaus haben, ja? So die kleine Schwester, der kleine Teller heißt Wiebke.
Wiebke, die kleine Portion. Lass uns reden. Ja. Das ist der Künstler Rebelzer, der ist das Rumpsteak. Er wollte unbedingt das Rumpsteak sein. Lilo Wanders hat vor Jahrzehnten schon das Rezept dazu beigesteuert für die Rinderroulade. Das war der Ultra-Burner. Und Olivia wollte immer die Ente sein. Und
warum wollte sie die Ente sein?
Naja, Olivia ist halt ein bisschen flatterhaft. Ach und so. Man kann das jetzt immer weiter. Das Schnitzel ist nach meinem Sohn benannt, Kalle. Und die Fischsuppe ist nach meinem zweiten Sohn benannt, Michel. Das ist so, mittlerweile fragt gar keiner mehr, weil die meisten haben sich eventuell vorher informiert oder sind egal und oder sie finden es einfach nur lustig.
Ja, weil, also ich habe mich ja schon gefragt, als ich die Karte gesehen habe und ich wusste es natürlich auch, dass hier
frag doch mich.
Kiziana,
frag
ja,
mich,
ich frage frag dich ja, deswegen ja, sind wir ja hier, ja. Genau wegen dieser einen Frage sind wir hier, ob du einfach nur die Namen den Gerichten zugeordnet hast, damit es sich gut anhört sozusagen oder?
Ja, ich habe es mir nicht so nicht ausgedacht, es ist wie eben alles entstanden.
Also nicht jeder hat das Rezept geliefert, der auch jetzt dem Gericht den Namen gibt. Nee. Manche wollten auch
Lilo Wanders. Lilo Wanders, das war ein inneres Bedürfnis. Also weil sie kommt aus dem Welfengeschlecht und da gibt's auch noch eine Nachspeise dazu. Aber alles geht eben auch nicht. Der Rest ist natürlich entstanden mit dem ein oder anderen Schlückchen von der Polizeipräsidentin.
Ja, die hilft in jeder Lebenslage.
Sie hilft immer.
Ja, absolut. Was ist dein Lieblingsgericht?
Schnitzel. Es ist leider Gottes so, dass es, oder mein Schnitzel, es ist Kalbsschnitzel. Wir achten eben in dem Falle wirklich so auf Regionalität, um da mal wieder hinzukommen. Es sind einfache Gerichte, wo ich auf Qualität im Einkauf achte. Das ist ultra wichtig, weil ich muss ja denn doch hin und wieder mal den Leuten hier die Hand geben. Also momentan nicht, das geht leider nicht. Da geben wir die Ghetto-Faust. Ja, genau.
Will ja keiner.
Und so weiter. Mein Lieblingsgericht wäre am liebsten ein riesengroßer Rinderbraten. Dafür würde ich am allerliebsten ins alte Land fahren, um mir so einen Galloway-Ochsen zu besorgen. Weil das wäre das, was ich am liebsten gerne hätte. So ein Riesenvieh und davon braten. Das Problem ist, dass meine Lustbarkeiten eben weniger Leute teilen. Es gibt aber auch Fisch.
Ja, aber keine Senfeier, ne?
Senfeier, das halte ich immer so für ein Mittagsgericht.
Senfeier werden einfach unterschätzt.
Ja, aber hast du ein Rezept für Senfeier?
Habe ich.
Erzähl, los.
Von meiner Mutti.
Erzähl.
In meinem Mutti-Buch.
Erzähl, los, meinst los,
ich kann
los.
Irgendwas,
du hast,
ich kann das doch nicht
du hast ein Mutti-Buch?
Ich habe ein Mutti-Buch mit den Rezepten meiner Mutti.
Nimmst du die Eier hart gekocht oder müssen sie pochiert sein?
Die sind hart gekocht, die Eier.
Wiebke.
Die sind hart gekocht.
Wiebke.
Die sind lecker.
Du brichst mir das Herz. Die können nicht hart gekocht sein.
Natürlich können die hart gekocht sein. Das ist super.
Und woraus machst du die Soße?
Ich weiß, Mehl und Senf ich brauche mein Buch dazu. Ich kann Wiebke, nicht ohne Anleitung kochen.
Ich ruf dich nächste Woche an.
Und dann wir skypen und machen zeitgleich Senfeier.
Ja,
und ich wette mit dir, ich bin schneller. Nee.
Du kommst zu mir. Wir machen Senfeier. Nicht über Video.
Ja, gut.
Das kriegst du nicht hin.
Und dann
hartgekochte
gibt's
Eier.
Hartgekochte Eier, super.
Ich glaube, mich laust der Affe.
Das sind total lecker. Ja, okay, gut. Meine Ansprüche sind, glaube ich, auch andere als deine.
Gut.
Siebke. Zurück zu deinem Restaurant, ja?
Ja.
Gut, danke. Welche Zielgruppe hast du hier?
Das kann ich so genau nicht mehr sagen. Also nach 2 Jahren Pandemie ist es sowieso schwer. Meine Zielgruppe vorher und hoffentlich auch wieder hinterher sind Hamburger, die um die Ecke kommen, in der Hauptsache Touristen, also Musical-Besucher, Theaterbesucher, ganz wichtig, Leute aus dem Umland. Das sind diese Kennzeichen, die da heißen NF und WL und das alles solche, das sind im Prinzip meine Gäste.
Und auch kommen. Nachbarschaft hier?
Nachbarschaft auch. Und wir bauen ja auch ständig noch um. Und wie gesagt, ich baue nebenan auch noch. Das hat sich leider ein bisschen erledigt mit oder wegen Corona, dass die Handwerker eben nicht mehr so fleißig an meiner Seite stehen. Die haben auch eben auch noch was anderes zu tun. Aber irgendwann. Dieses Jahr wird das alles fertig werden und dann gibt es da auch noch was Veganes.
Baust du hier jetzt nebenan?
Ja, hier nebenan, genau.
Einen extra Laden?
Ja, ein extra Laden ist das.
Aha, das weiß ich noch gar nicht erzählt.
Das wird vegan.
Ein veganes Restaurant baust du?
Nein, das wird kein Restaurant. Das wird Imbissbude. Es wird definitiv vegan. Mit Fisch. Ich glaube mit Fisch.
Vegan mit Fisch.
Mit Fisch. Naja, wir experimentieren in den Zeiten von Corona, also sprich das gesamte letzte Jahr, habe ich meine Küche nochmals komplett umgebaut und habe auch mir so eine Art Labor eingerichtet mit vielen teuren neuen Maschinen, wo ich eben meinen veganen Kram mache. Das ist ausschließlich vegan. Und da sind wir, also meine Köche und ich, schon zu einem ziemlich guten Ergebnis gekommen.
Wie kommst du darauf auf vegan, wo du so gern Schnitzel isst?
Ach, Wiebke, das ist...
Ja, was? Schnitzelliebhaber jetzt einen veganen Imbiss machen?
Ich muss ja jetzt auch nicht immer nur Enten essen.
Angebot und Nachfrage, ja?
Ja, man guckt mal, was die Leute haben wollen.
Ja.
Vegan ist...
Aber da kannst du auch hinterstehen.
Vegan nicht... Ja, natürlich. Das ist in dem Fall habe ich auch vegetarisch übersprungen, weil man muss sich dann nicht mehr mit so vielen Leuten unterhalten. Es gibt gleich vegan.
Ist der einfachere Weg gewesen für dich?
Nicht unbedingt. Das nicht zwangsläufig, weil ich bin weder vegan noch vegetarisch. Und wenn du sowas nicht weißt, was du damit machen sollst, jeder isst natürlich gerne mal ein Happen Gemüse. Aber das bedeutet ja nicht vegan oder vegetarisch. Ich musste mich schon damit auseinandersetzen.
Ja, so als Beilage halt, ne? Finde ich Gemüse auch gut, absolut.
Du meinst der Salat zum Schnitzel?
Ja, ist doch super.
Ist das dann vegetarisch?
Ja, wenn man Schnitzel dann nicht anrührt, ist das absolut vegetarisch, total. Ich muss das Schnitzel ja nicht essen, nur weil ich es bestellt habe.
Naja, vielleicht an der Panade rumknabbern. Aber wie gesagt, was... Gut.
Aber das hört sich auf jeden Fall spannend an. Also
Das wird auch dieses Jahr noch eröffnen.
Hast du da schon einen Namen?
Ja, den habe ich schon.
Ja, bitte, ich höre.
Ach, ich... Das ist,
Und wie ist der Name?
Der Name, nennen wir es Arbeitstitel. Es heißt die speziellen Experten.
Die speziellen Experten. Die vegane Bude.
Mhm. Ah. Nicht vegane Bude. Es gibt ja auch noch was anderes. Fisch zum Beispiel.
Vegane Fischbude. Ja, okay. Ich habe es langsam verstanden. Gut, gut. Zurück jetzt. Oh Mann, du bringst mich hier ständig immer raus. Ich muss immer wieder zurückgehen. Zurück zu deiner Kundschaft hier, zu deinen Gästen. Ich habe aber auch gesehen, irgendwie so ein lustiges Foto von dir und Inkasso, Henry. Hast du auch häufiger mal so Kiezgrößen hier? Oder
ja,
hattest?
Ja, das war schon immer so. Das ist die Bohemen, die Künstler, Inkasso Henry war ja kein Künstler, alle haben sich mal hier blicken lassen und jeder, als alles lief, kam eben hier rein. Und wir haben ja auch noch eine sensationelle Bar nebenan und jeder kam eben mal rein. Also das ist, wir sind ja nicht das kleine Wirtshaus am Rande des Waldes, dass wir sind mittendrin. Und wenn man hier in die Richtung läuft oder Hamburger Berg, dann kommst du automatisch hier vorbei. Ganz zwangsläufig.
Wer da so alles? Hast du irgendwelche Besuche noch im Kopf?
Ja, ich habe ständig Besuche im Kopf. Was weiß ich, das heißt, mein alter Freund, also der wirklich mittlerweile zum Freund geworden ist, Ulrich Tukur, der mit seiner Rhythmusband vorbeikommt. Jim Kerr stand auf einmal am Tresen und wir haben zusammen gesoffen. Dann waren ständig irgendwelche Künstler, also sämtliche Künstler aus den Theatern waren eigentlich alle hier. Also ich habe auch eine Galerie von Leuten, die eine Setcard hier gelassen haben. Ganz wir mussten sehr lachen, als Gene Hackman hier ankam und absolut nüchtern. Und man kannte ihn ja immer nur aus Dallas mit einem Drink im Glas. Und wir haben uns alle fotografieren lassen. Und er hat das auch alles sensationell mitgemacht. Und viele Leute, naja, die sind eben auch schon gestorben. Wir hatten früher auch noch Klaviere hier stehen, zwei Klaviere parallel. Und es gab Sessions hier. Es wurde wirklich Party gemacht. Ohne Sperrstunde, die wir jetzt haben.
Das wird auch wieder anders kommen. Ganz sicher. Ach, aber hier gibt es keine Klaviere mehr.
Nee, das alles ist im Laufe der Zeit. Sie waren dann irgendwann auch kaputt und so richtig gestimmt waren sie nie. Was zwar auch nie jemanden gestört hat. Das konnte man mit der Polizeipräsidentin wieder alles richten.
Glaube ich sofort.
Es hat Spaß gemacht. Es wird hoffentlich wieder Spaß machen.
Natürlich. Du bist so pessimistisch irgendwie.
Findest du?
Ja, total. Sei mal ein bisschen optimistisch. Selbstverständlich wird das alles wieder Spaß machen.
Ich brauche die Polizeipräsidentin.
Ja, du hast sie. Wahrscheinlich kistenweise in deinem Keller oder irgendwo gelagert. Deswegen soll ich dir die Flasche reichen? Brauchst du
danke,
einen kleinen...
Danke, Wiebke. Ich komme zurecht.
Das ist schön. Oh Mann. Mit Ulrich Tukur hast du ja auch den St. Pauli Weinclub gegründet, ne?
Eine Sensation. Eine absolute Sensation. Das war ein Club, der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das war nicht nur Ulrich Tukur, das war auch Hendrik Thoma. Also der Hendrik Thoma war dann im Prinzip der Moderator. Wir hatten die Chrome de la Chrome, der Winzer, der deutschen und der internationalen Winzer in Hamburg, hier in unserer kleinen Spelunke. Es war die Wucht in Tüten. Leider mussten wir den Club irgendwann auflösen, weil das Publikum hatte sich mehrfach gewechselt und Hendrik hatte keine Lust mehr, Uli hatte keine Lust mehr. Uli Wallert, also der Intendant vom St. Pauli Theater, war auch dabei und Stefan Maaßen, Freund, war auch dabei. Wir waren die fünf, die es gegründet haben. Und du hattest irgendwann keine Zeit mehr, um sich darum zu kümmern. Niemand hatte mehr Zeit. Und das war der Turnus, der ging immer weiter auseinander. Es hat irgendwann war es dann eben soweit. Es waren knapp 10 Jahre und es war irgendwann war es
vorbei. Ist aber jemand hartnäckig, ne?
Ja.
Ja, schon.
Ja, ja.
Wir lassen das einfach klingeln. Ist ja keiner da. Also es war eigentlich ein Club, um den Wein zu feiern, ja?
Das war ein absoluter Säuferclub. Wir waren immer hart wie die Socken. Das lag aber natürlich auch an der Bekanntheit von Ulrich Tukur, dass wir in 96 Tageszeitungen parallel, an einem Tag erschienen sind, wir einen Säuferclub gegründet haben. Und großartig, weil...
Ein Säuferclub hört sich jetzt total positiv an.
Ja,
also
finde ich auch. Find
so
ich
der
auch,
Club der Alkoholiker,
oder? Es waren auch viele Frauen dabei. Das war nicht zwangsläufig immer nur Männer. Es wurde Wein war das Thema.
Ich muss ja sagen, so Wein, ich habe früher mal so Weinreisen mit Journalisten gemacht und ich muss sagen, das ging mir furchtbar auf den Zeiger. Also so richtig, weil jeder meint irgendwie der absolut größte Hecht zu sein und sich so super auszukennen. Und ich finde diese Menschen, die von sich behaupten, die totalen Weinkenner zu sein, ich meine, was schmeckt, gefällt und das ist nun mal irgendwie sehr individuell und diese Weinkenner, das hat mich immer fürchterlich abgeschreckt, dieses Gelaber.
Leider muss ich dir da recht geben, aber in deinem Fall natürlich. Bei uns war das eben anders. Wir haben Hendrik Thoma hat moderiert und der Winzer war dann quasi der Co-Moderator und jeder, der etwas über Wein lernen mochte, der musste nur zuhören. Und das war eben das Problem, dass am Anfang eben alle noch nüchtern waren und dann später mit fortschreitendem Weingenuss eben, dass alle das nicht mehr mitgekriegt haben oder vielleicht noch nicht mehr so mitkriegen wollten. Es war, wenn jemand was lernen wollte, war er hier goldrichtig.
Anfangs.
Immer zu Anfang des Abends. Das, wie gesagt, wir haben 10 Jahre den Club gemacht. Es war eine Granate, wirklich. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu Weinreisen, weil bei Weinreisen ist es ja in den meisten Fällen so, dass du natürlich ein Weingut protegieren sollst, deswegen wirst du ja auch eingeladen. Oder eine Weinregion protegieren sollst, deswegen wirst du eingeladen.
Meistens ja Regionen und du wirst jeden Tag zu 8 verschiedenen Weingütern hingekarrt und morgens um 8.
Sei mal froh, dass du das in jungen Jahren gemacht hast, weil ansonsten wärst du jetzt auch schon Alkoholikerin.
Ja, ist doch gut. Aber du weißt ja nicht, ob ich es vielleicht bin.
Ich habe die Prinzessin.
Bin ich ja hier goldrichtig, oder? Ja. Ich habe hier noch die Polizeipräsidentin direkt vor mir stehen. Genau. Ist doch herrlich, ja.
Und alle stimmen dir zu.
Ja, aber ich kann dich beruhigen. Es ist alles im Lot. Wie ist das bei dir mit Alkohol? Hast du so Phasen, wo du gar nichts trinkst? Oder wie versuchst du das zu handeln?
Das ist immer sehr, sehr schwierig. Das liegt dann wirklich... das liegt an solchen Momenten, wo es dann wirklich wehtut. Und dann hört man eben auch auf. Natürlich habe ich sowas.
Und dann hast du immer mal wieder Phasen, wo du nichts anrührst?
Genau. Aber ansonsten ist es natürlich, immer macht es natürlich am meisten Spaß, den Pegel zu halten.
Ja, ist aber auch am gefälligsten, ne?
Ich weiß, Wiebke. Mhm. Danke für den Tipp.
Ja, sehr gerne. Gerne, der war umsonst. Obwohl, gezahlt wird später. ja, so, jetzt müssen wir wieder die Kurve zurückkriegen. Oh Mann.
Was wolltest du denn wissen? Irgendwie Modetipps, oder?
Ja, nee, danke. war es irgendwie eine Anspielung oder was?
Ich hatte früher auch während des Weinclubs hatte ich auch Damenunterwäsche-Kollektion.
Und wieso?
Weil ich der Meinung war, ich hatte Lust drauf.
Ah, schön.
Und ich habe das meiste, ich wollte es eigentlich verkaufen, aber im Großen und Ganzen
habe ich
alles verschenkt. Nee, das waren leider Größen, das wird schwierig.
Ja. Also, ja. Ist meist so 36, ne? Wenn man Glück hat, vielleicht auch noch 34.
Ja. Ich wollte es verkaufen, dann habe ich es irgendwann doch verschenkt.
Ja, Frauen können das auch nicht tragen, deswegen kriegst du es nicht verkauft.
Naja, die Polizeipräsidentin, die hat das hingekriegt.
Ja, aber auch nur die. Kriegst du hier eigentlich irgendwas vom Kiez richtig mit, also von den Feiernden und diesen ganzen Partyhorden, wenn du hier drin am Schuften bist?
Ja.
Ja? Kommen die rein oder?
Nö.
Gar nicht.
Es gibt immer so eine Sache, dass so weiße Tischdecken so eine Art Hemmschwelle bilden, aber im Großen und Ganzen ist da nichts. Also das ist klar, kommt irgendjemand besoffen rein. Gerade die ganz, ganz schlimmen Phasen, dieser Hamburger Fasching, dieser Schlager-Move, das ist ganz grauenhaft. Das findet ja auch nicht mehr so richtig statt. Und mittlerweile, auch wenn er wieder stattfindet, ist er kanalisiert. Also da kommen die Assis, die treiben sich dann woanders rum.
Also hast
die
du
Assis, es sind ja noch nicht mal Assis, die sind einfach schwerst betrunken und mit Beilagen vollgepumpt, wo eben keiner weiß, was es ist. Und die Polizei, also in deren Haut möchte ich auch nicht stecken.
Nee, schön ist das nicht.
Nee, schön ist das nicht.
Nee, absolut nicht. Also so Feiernde, die sich hier verirren, hast du wegen der weißen Tischdecken
nicht. Nee, die weißen Tischdecken sind es nur bedingt. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Nö, ich kann mir gut vorstellen, dass das schon für gehobene Gastronomie spricht und man dann draußen bleibt. Also du musst hier nie irgendwen rausbefördern.
Ganz, ganz selten. Die Zeiten, das war, ich will nicht um, aber das letzte Mal war, glaube ich, vor 20 Jahren. Die Zeiten ändern sich. Früher gab es noch mehr Junkies, also mehr Leute, die mit Spritzen unterwegs waren. Heute findet alles illegal so halbwegs auf dem Klo statt und man kriegt das gar nicht mit. Wenn man es nicht mitkriegen will, sowieso nicht.
Ja, aber hier musst du richtig, ich glaube, einen Ruhetag habt ihr, ne?
Montags, ja.
Montags Ruhetag, ansonsten 6 Tage geöffnet. Bist du dann hier 6 Tage lang am Schuften?
Ich war früher sogar 7 Tage da. Das liegt nur daran, dass es eben kein Personal mehr gibt. Ansonsten, wir haben seit zwei Jahren haben wir erst Montagsruhetag. Ansonsten hatten wir 7 Tage die Woche offen.
Und du bist dann auch wirklich sieben Tage die Woche hier?
Ja. Außer wenn ich natürlich jetzt, wo ich Kinder habe, in Urlaub fahren muss.
Muss.
Es geht nicht anders.
Ist das ein Müssen für dich?
Ich will ja eigentlich gar nicht weg.
Deine armen Kinder.
Wieso arme Kinder? Ich fahre doch mit denen in Urlaub.
Ja, weil du es musst.
Ja, mein Gott.
Du darfst mit deinen Kindern in den Urlaub fahren.
Das sind jetzt natürlich die Überleitung einer Mutter. Aber ich mache das ja so oder so.
Weil ich genötigt werde. Ja, schön. Schönen Gruß an die beiden Söhne. Er meint
das
es nicht
mach,
so.
Das mache ich gerne. Vielleicht Papi hören sie irgendwann in 20, 30 Jahren den Podcast und dann wissen sie, was ich gemeint habe, wenn sie vielleicht selber Kinder haben.
Ja, sicher. Aber wenn ich mir vorstelle, irgendwie 7 oder jetzt 6 Tage die Woche arbeiten, immer am Schuften, immer Feiertage, immer zu unmöglichen Zeiten, wenn andere feiern gehen, bist du am Schuften. Warum tut man sich das an?
Wiebke, das kann ich dir ganz genau sagen. Das ist am Anfang. Ist es so, es ist immer eine blöde Zeit. Deswegen fehlt leider auch der Nachwuchs. Der Köche-Nachwuchs zum Beispiel, der eben Lehrlinge, die genau dann arbeiten müssen, wenn ihre Kumpels feiern. Später dreht sich das und dann sagst du, ich verdiene Geld, während du Geld ausgibst. Und das heißt, also, du kannst es nehmen, wie du willst. Dafür müssen andere montags früh aufstehen. Und der Koch, keine Ahnung, der muss es nicht. Der macht was anderes im Bett noch gerade. Irgendwie.
Also für dich ganz persönlich? Warum machst du das?
Ich verdiene mittlerweile Geld damit. Ich bin gezwungen, Geld damit zu verdienen, um mein Personal bei Laune zu halten.
Aber ich glaube, auch so ein bisschen Herzblut ist auch dabei, ne?
Ja, ausschließlich. Ich kann eh nichts anderes. Also wüsste nicht, was ich jetzt noch sonst. Also vielleicht könnte ich noch, wenn ich auf dem Land leben würde, würde ich vielleicht Holzschuhtanz machen. Oder Rosenzucht oder sowas. Aber das wäre, glaube ich, immer noch nicht so mein Ding.
Wer weiß. Du denkst ja über den Hund nach. Vielleicht kommt danach mit dem Holzschuh das. Und
ja, der Holzschuh-Tanz, das hat mich schon eine gewisse Zeit interessiert. Gerade der holländische Holzschuh-Tanz.
Ja, schön. Ja. Gut, ich glaube, Maus hat gerade auch angezeigt, er hat genug Futter, wir sind bei der Stunde. So, es war mir ein Fest mit dir. Vielen Dank. Wir werden uns jetzt hier dem Moment Freudenschlüpfer noch ein bisschen nähern.
Die Polizeipräsidentin.
Die wartet noch auf uns.
Genau. Wir fragen noch mal nach.
Genau. Ich danke dir sehr und wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank, Wiebke. Es war schön mit dir. Es war wie immer schön mit dir.
Danke. Ja, schön. Ja. Oh Mann, du hast mich fertig.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.